Radio.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das Schöne an der Wissenschaft im Gegensatz zur Religion ist, dass sie nicht auf alles eine Antwort weiß. Manchmal geben Forscher einfach zu, keine Ahnung, wir wissen es nicht, wir wissen es noch nicht. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie der Hase, also ein eher scheues Tier, wie der Hase es schafft, jedes Jahr zu Ostern Millionen von Eiern bunt anzumalen und für die Kinder zu verstecken. Das hat einfach noch niemand rausgefunden. Nicht mal die Frage, warum der Hase ausgerechnet Eier bringt und nicht etwa Ostermohrrüben, was ja naheliegender wäre, ist völlig ungeklärt. Das Hühnerei an sich dagegen hat die meisten seiner Geheimnisse bereits preisgegeben und deshalb lassen wir uns jetzt zu Eier Experten ausbilden von der wissenschaftlichen Leiterin des wissenschaftlichen Geflügelhofes im Bruno-Dürigen-Institut in Rommerskirchen von der Biologin und Psychologin Dr. Inga Thiemann. Frau Thiemann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Bruno Dürigen, das ist der, was ist das nochmal?
Das war ein Forscher oder Wissenschaftler, der die erste Professur für Geflügel Kunde im Allgemeinen in Deutschland besaß. Und also, nach dem sind wir entsprechend benannt.
Also quasi der, was Max Weber für die Soziologie ist, ist Bruno Dürigen für die Geflügelkunde. Sie sind die Hühnermutter von so interessanten Tieren wie den Stargarder Zitterhälsen, dem westfälischen Totleger und dem
ehemals auch dem Bergischen Kräher.
Und dem rheinischen Ringschläger. Ja? Brauchen diese Hühner wegen ihrer Namen eine Psychologin?
Nein, also das verkraften sie von alleine. Ich muss da allerdings aufklärend beiseite stehen. Die Stargarder Zitterhälse und die rheinischen Ringschläger sind Gehören zwar zum Geflügel, sind aber Taubenrassen.
Ach, sind Taubenrassen. Liebe Taubenzüchter, ich entschuldige mich hiermit.
Die westfälischen Totleger und auch die bergischen Kräher, das sind Hühnerrassen. Sie können die ein bisschen ortsgebunden einordnen aufgrund des Vornamens, also einmal Westfalen und einmal auch das Bergische Land. Sie brauchen nicht wegen ihrer Namen einen Psychologen, aber man weiß einfach so wenig über diese Rassen, dass wir uns dahinter klemmen und mehr über sie erfahren wollen.
Wenn Sie da auf dem Hof unterwegs sind, kennen Sie alle Tiere?
Ich kenne tatsächlich alle Tiere. Ich möchte nicht sagen mit Vornamen, wir haben über 500 Tiere hier vor Ort, aber es sind mir durchaus alle Tiere geläufig und man kennt sich gegenseitig.
Und die Tiere, wie viele Nachbarinnen können die sich merken?
Die können sich erstaunlicherweise über 100 verschiedene Hühnerköpfe merken. Also das kann ich leider nicht. Da bin ich dann doch irgendwann aufgeschmissen. Also es ist so, dass Hühner, insbesondere die Hennen, untereinander eine sehr strenge Hackordnung haben. Nun, der Name sagt das schon, was die Ordnung in sich birgt, nämlich das Hacken auf Artgenossen. Also quasi eine Hierarchie, so wie wir die auch vom Wolfsrudel kennen. Und um zu wissen, wer über einem und wer unter einem einsortiert ist in dieser Hackordnung, muss man sich einfach merken, wie die Leute aussehen, beziehungsweise in dem Fall die Hennen.
Und wie wird diese Hierarchie gebildet?
Die Hierarchie wird durch Hacken gebildet. Der Stärkere gewinnt. Der Stärkere ist demnach das Alpha-Tier. Bei Hühnern sagt man das eigentlich gar nicht so häufig. Also die oberste Henne in der Rangordnung. Das schwächste Glied steht unten. So ist das in der Natur. Das macht auch Sinn, wenn es um die Vermehrung geht. Und häufig ist es sogar so, dass die Tiere das nur einmal sortieren, es gar nicht zu irgendwie blutigen Auseinandersetzungen kommt, sondern die Hennen können das untereinander schon ganz gut einschätzen, wer da kräftiger ist und wer nicht. Und dann eine einmal etablierte Hackordnung ist eigentlich relativ stabil.
Also ich drücke das jetzt mal sehr unwissenschaftlich aus. Die größte Arschlochhenne steht oben.
Na, also Arschlochhenne würde ich da jetzt nicht zu sagen. Aber die größte und stärkste steht oben.
Die am aggressivsten hackt.
Ja, da können Sie, da gibt es auch einige Biologen, die sagen würden, die Klügste steht oben.
Ja, aber wenn sie kann ja klug sein, wenn sie schwach ist, dann bleibt sie nicht oben.
Nee, wenn das sie ist schwach richtig. Ist, bleibt sie nicht
dann
oben.
Sind wir uns einig. Ja. Die Henne legt jeden Tag ein Ei, heißt es schon im Lied. Also 24 Stunden Produktionszeit nehme ich an. Was passiert da in der Henne genau?
Das haben Sie richtig eingeschätzt, ein bisschen über 24 Stunden. Und in der Zeit beginnt in erster Linie die Leber kleine Fettkügelchen zu bilden.
Die Leber?
Ja, aus der Leber kommt es, ist im Übrigen genauso wie beim Menschen auch. Die Eizelle hat ja bestimmte Nährstoffe und für diese Nährstoffproduktion ist die Leber zuständig. Und die transportiert diese Nährstoffe in Form von kleinen Fettkügelchen in den Eierstock, wo sich dann die Dotterkugel bildet und eben tausende von diesen kleinen Fettkügelchen zusammenploppen. Auf diese Dotterkugel legt sich letztendlich die Keimscheibe. Die Keimscheibe ist der bereits befruchtete Embryo. Ich möchte da deutlich darauf hinweisen, dass der Hahn nichts mehr ausrichten kann, wenn die Schale erstmal um das Ei ist.
Mhm.
Das muss also alles vorher geschehen. Und diese Keimscheibe ist ein Embryo, der sich bis zu einem bestimmten Zellstadium entwickelt hat. Und dann bleibt er in diesem Stadium. Der legt sich dann auf die Dotterkugel, dann kommen noch Hagelschnüre rechts und links dran, bisschen Eiklar drumherum, damit der Embryo nicht irgendwo an die Eischale nachher dötscht. Und dann wandert dieses ganze Gebilde langsam durch den Eileiter, wird noch von einer Schalenhaut umzogen, von der Schale selbst und dann letztendlich gelegt.
Wie bildet sich diese Schale?
Oh, die Schale, da gibt es extra eine Schalendrüse für. Das ist also dafür, dass das alles in 24 Stunden stattfindet, ein relativ komplexer Vorgang. Es geht da in erster Linie um die Aneinanderreihung von Calcium. Also die Henne verbraucht wahnsinnig viel Calcium. Es ist stellen Sie sich vor, dass Sie jeden Tag ein Kind gebären würden, wenn Sie es mit dem Menschen vergleichen wollen. Das ist also ein unheimlicher Kraftakt für die Tiere. Und man muss darauf achten in der Ernährung, dass die Tiere auch genug Calcium zur Verfügung haben, weil sie das sonst aus ihren eigenen Knochen abbauen.
Warum macht denn die Henne das eigentlich, dass sie Eier legt, selbst wenn diese Eier nicht alle befruchtet werden?
Nun, das weiß sie nicht, ob die Eier befruchtet sind oder nicht. Sie hat eine Möglichkeit, Spermien zu sammeln. Der Hahn muss also nicht jedes Ei neu befruchten, so wie ich es im Übrigen gestern im Fernsehen gehört habe. Das ist falsch. Die Henne kann bis zu 10 Tage Spermien speichern und man sagt sogar, das ist ein berühmter Wissenschaftler aus Großbritannien und das nehme ich dem auch ab, weil er sehr gute Forschung macht, dass die Henne, wenn sie von mehreren Hähnen getreten wird, so heißt der Vermehrungsakt in dem Fall, dass sie dann die Spermien aussortieren kann und von ihrem Lieblingshahn ihre Eier befruchten lässt. Wie das allerdings genau vonstatten geht, kann ich nicht sagen.
Faszinierend ist das tatsächlich. Kann ich denn zu Hause, wenn ich ein Ei aus dem Kühlschrank hole, erkennen, ob das befruchtet ist oder nicht?
Nun, der Profi kann das ein bisschen erkennen. Die Keimscheibe, die können Sie sehen, aber eher unterm Binokular. Mit einem sehr geschulten Auge vielleicht auch noch. Ansonsten schmeckt auch ein befruchtetes Ei genauso wie ein unbefruchtetes Ei nämlich sehr gut und tut eigentlich für den Geschmack nichts zur Sache.
Und wie die da die Schokolade reinkriegen und das Marzipan und das Papier drumherum, das haben Sie auch noch nicht rausgefunden.
Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Das bleibt das Geheimnis des Osterhasen.
Sehr gut. Ich stehe ja mehr auf weiße Eier, zugegebenermaßen. Irgendwas muss da in meiner Kindheit schiefgelaufen sein, weil die meisten Deutschen bevorzugen braune Eier. Können Sie noch mal erklären, welche Hennen braune, welche weiße legen?
Ja, das sieht man den Hennen von außen an. Es ist so, dass wenn Sie einen Eierkarton mit weißen Eiern kaufen, sind da weiße Hennen drauf und bei den braunen sind braune Hennen drauf. Das ist aber ein totaler Trugschluss. Es liegt also nicht an der Gefiederfarbe, sondern es liegt alleinig an der Farbe des Ohrläppchens des Huhns, der sogenannten Ohrscheibe. Das ist eine Hautfalte unter dem Ohr. Das Ohr beim Huhn können Sie schlecht sehen, weil es keine äußere Ohrmuschel hat, so wie wir, sondern nur ein kleines Löchlein ist. Aber es ist eben an gleicher Ort und Stelle, vergleichbarer Ort und Stelle. Und die Farbe dieses Ohrläppchens oder der Ohrscheibe gibt an, welche Schalenfarbe die Hennen nachher legen. Nämlich, wenn die Ohrscheibe weiß ist, sind es weiße Eier. Und wenn sie rot ist, sind es nicht rote, sondern braune Eier.
Können wir bitte noch eine Stunde über Eier reden? Ich finde das total faszinierend. Frau Thiemann, ist das denn geschmacklich ein Unterschied oder bilde ich mir nur ein, dass mir weiße Eier besser schmecken als braune?
Ich fürchte, das geht in die Richtung Einbildung. Das muss ich Sie enttäuschen. Es liegt sehr viel natürlich an den Tieren, aber die Tiere, die Eier produzieren, nehmen dazu die Nährstoffe aus dem Futter. Und wenn Sie braune Legehennen und weiße Legehennen gleich füttern, dann ist auch der Eigeschmack zu 99% gleich.
Vom wissenschaftlichen Geflügelhof des Bruno-Dürigen-Institutes hörten Sie Inga Thiemann. Sie ist Biologin und Psychologin und die wissenschaftliche Leiterin dort. Frau Thiemann, Eiern zu Ostern, wie viel verzehren Sie da so?
Reichlich, und zwar die von meinen eigenen Hühnern, muss ich gestehen.
Und haben Sie da eine bevorzugte Sorte?
Ja, die von den Zwerghühnern, die sind nur halb so groß und schmecken, aber vielleicht ist das auch Einbildung, tatsächlich ein bisschen besser.
Frau Thiemann, herzlichen Dank und Ihnen frohe Feiertage.
Dankeschön.
Tschüss.